toll, dass ihr dabei seid bei der aktuellen Folge dieses Interview-Podcasts Advantage. Hier bekommt ihr kostenlos die erste Hälfte des Gesprächs der neuen Folge. Das Gespräch endet nach der Hälfte des Interviews und das gesamte Interview, das gibt's exklusiv auf der Patreon-Seite dieses Podcasts unter www.patreon.com/advantagepodcast. Und jetzt viel Spaß beim Hören.
Hallo liebe Advantage-HörerInnen und vor allem liebe Patreons, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu Folge 115. Ihr habt es sehr wahrscheinlich schon in den sozialen Medien gesehen und natürlich auch in dieser Beschreibung dieser Folge. Heute mit Mats Rosenkranz. Hallo in die Leitung zu dir, guten Abend.
Ja, servus, hi.
Grüße dich. Für euch als Info, liebe HörerInnen, wir nehmen auf am Mittwochabend von Wohnung zu Wohnung. Du bist zu Hause, ich bin zu Hause. Bevor wir anfangen zu reden, noch ganz kurz ein paar Daten zu Mats. Ist mittlerweile 25 Jahre alt, gerade auf Platz 522 in der Weltrangliste. Sein Career High war 343, momentan im Live-Ranking genau dazwischen auf 444. Ihr habt das als Tennis-Freaks natürlich alle mitbekommen. Vor nicht ganz zwei Wochen ein ITF-Turnier in der Schweiz gewonnen, Future-Titel, herzlichen Glückwunsch dazu. Dementsprechend das Live-Ranking auch gut, spielt zweite Bundesliga beim Tennisclub Olex 1914, das ist ein Stadtteil von Solingen. Sehr vielseitiger Spieler, der auch schon in den vergangenen Jahren Turniere gewonnen hat auf drei verschiedenen Untergründen, Asche 2019, Rasen 2021 und Teppich 2022. Auch natürlich kein Geheimnis, dass du dich auf großen, auf schnellen Belägen eher wohlfühlst. Und über all das ein bisschen werden wir heute reden. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen geredet, Mats. Du bist gerade zu Hause bei dir, machst diese Woche Pause. War das lange geplant? War das eine kurzfristige Entscheidung? Erzähl mal ein bisschen.
Nee, es war eigentlich kurzfristig. Ich muss ehrlich sein, ich habe eigentlich vergessen, eine Woche zu melden. Ja, war jetzt ein bisschen komisch, ist mir eigentlich schon länger nicht mehr passiert. Aber passt eigentlich auch ganz gut jetzt rein, weil ich habe jetzt in der nächsten Woche eh geplant, nach Mexiko zu fliegen. Da muss ich eh eine Woche, also immer ein bisschen früher anreisen. Das heißt, die Woche davor wird sowieso halt schon mal ausgefallen und jetzt die jetzige Woche nutze ich dann einfach noch mal ein bisschen Training, noch mal fitter zu werden. Ich war in den Wochen davor, war ich auch öfter schon mal ein bisschen krank einfach und ja, kann das jetzt noch mal nutzen, um noch mal ein bisschen aufzubauen.
Wenn ich jetzt zynisch wäre, er wird's mir vergeben, werde ich sagen, du hast den Rudi gemacht, den Wollecker. Ich habe ihn vor ein paar Wochen, paar Wochen im Podcast, da haben wir nochmal darüber geredet. Ich hatte damals darüber berichtet, weil sein Manager das gesagt hat, dass er vergessen hatte, für Wimbledon zu melden. Das ist aber schon ein paar Jahre her. Für was hast du vergessen zu melden?
Für die Woche davor in Mexiko, also ich hätte wahrscheinlich dann davor, hätte ich Mexico City noch gespielt, das Challenger.
Okay. Aber verkraftbarer auf jeden Fall als Wimbledon, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich mache das auch alles noch selber.
Klar.
Also ich kann da auch niemandem den Vorwurf machen außer mir. Ja, aber es ist jetzt nicht allzu tragisch, also passt trotzdem ganz gut.
Sehr gut. Aber vielleicht kannst du mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und erklären, beim Spieler in deiner Ranking-Position, das wissen die HörerInnen vielleicht nicht so, ich auch nicht so genau. Was muss man eigentlich machen, um für ein Profiturnier zu melden? Wie ist da der Prozess? Wie läuft denn das ab?
Ja, also es gibt zwei verschiedene Plattformen dafür. Einmal die ITF-Plattform, das sind nur die Future-Turniere und dann die ATP Player Zone. Da kann man sich für die Challenger, ATPs und Grand Slams anmelden. Und ja, muss man bei beiden kann man sich ganz normal anmelden, muss man halt einen Jahresbeitrag zahlen. Ich glaube, der liegt bei der ITF irgendwie um die $80 oder so, irgendwie sowas. Und bei der ATP ist es, glaube ich, ich glaube auch je nach Division, in welcher man ist, also je nach Ranking, ist es, glaube ich, irgendwie 300, also im Moment irgendwie, glaube ich, $300 oder so Jahresbeitrag. Und dann ja, kriegt man da die Turnierkalender, kriegt man da zugereicht auf der Webseite und dann kann man sich da einfach ganz normal eintragen und anmelden.
Und der Prozess an sich, sind das ein paar Minuten oder dauert das länger?
Nee, das ist eine Sache von Minuten. Also loggst dich ein mit deinem Passwort und kannst sofort die Turniere sehen, hast sofort den Turnierkalender im Überblick und machst zwei, drei Klicks und bist angemeldet.
Wie viele Wochen im Vorfeld bis zum Meldeschluss machst du das in der Regel? Das ist ja auch für jemanden wie dich in deiner Ranking-Position auch nicht immer so leicht zu gucken, wo will ich eigentlich spielen? Du musst wahrscheinlich viel provisorisch melden auch, ne?
Ja, also da ist auch noch mal so die Melde, was die Meldung angehen und wie man sich auf oder bei mehreren Turnieren gleichzeitig anmelden kann, ist noch mal Unterschied bei der ITF und bei der ATP. Also bei der ITF, ich glaube, es ist beides sind jeweils 2,5 bis 3 Wochen Vorlaufzeit, bis wo der Meldeschluss ist, und dann hat man noch mal bei der ITF noch mal 1 Woche Zeit, wo man dann sehen kann, wie man in den Listen steht. Da kann man, glaube ich, 6 Turniere gleichzeitig melden. Und ja, da muss man sich, glaube ich, anderthalb Wochen vorher muss man sich dann entscheiden, für welches Turnier man sich, ja, welches Turnier man favorisiert, wo man sich dann letztendlich drauf festlegen möchte. Und bei der ATP ist das noch ein bisschen kurzfristiger. Da kommt es dann nochmal drauf an, ob man direkt in der Quali beziehungsweise im Hauptfeld direkt drin ist oder ob man erst alternate ist. Wenn man direkt drin ist, dann kann man sowieso schon, ist man 3 Wochen vorher schon direkt nur in diesem einen Turnier drin. Wenn man alternate ist, kann man auch alle Turniere parallel drin lassen und kann sich dann, glaube ich, bis Donnerstag und Freitag unmittelbar vor dem Turnier entscheiden, wo man spielen möchte, wo man reinkommt. Ja, und das sind eigentlich so die Unterschiede.
Danke für die Erklärung. Ich habe auf jeden Fall noch ein bisschen was dazugelernt. Ich glaube, ihr zu Hause auch zumindest ein bisschen was und manche vielleicht sogar richtig viel. Danke dafür. Glückwunsch nochmal zum Turniersieg vor 1,5 Wochen.
Ja, danke.
Unter anderem Wally Massour besiegt, der ja dieses Jahr schon einiges geleistet hat und es war ja auch ein sehr knappes Match. Naja, er war ja eigentlich auf der Siegesstraße und du hast es noch gedreht. War das so ein bisschen? Korrigiere mich gerne, wenn es nicht stimmt, aber war das so ein bisschen der Knackpunkt in der Woche, dass du das noch gewonnen hast und da wahrscheinlich du auch sehr viel Selbstvertrauen getankt hast?
Ja, ich glaube schon. Also es war, davor hatte ich, glaube ich, in der ersten Runde hatte ich, glaube ich, ein relativ entspanntes Match. Dann habe ich relativ flat gewonnen. Dann hatte ich danach ein Walkover, also war schon direkt im Viertelfinale. Und dann habe ich, glaube ich, jetzt innerhalb von knapp einem Jahr, glaube ich, das 4. Mal gegen Wally gespielt. Hatte davor insgesamt eine 0-4-Bilanz, also hab mich auch, war schon so ein kleiner Angstgegner von mir, hab mich jetzt nie richtig wohl gegen ihn gefühlt, hab auch, glaube ich, bis auf einmal in Hamburg immer relativ glatt verloren gegen ihn. Ja, bin auch extrem schlecht ins Match gestartet, hab mich sehr unwohl gefühlt.
Lag das an dir oder an ihm? Was macht das unangenehm für dich, weil er relativ flat spielt so oder was ist das Ding?
Ja, ich hatte immer das Gefühl, er mag es gegen mich zu spielen. Er mag halt generell, ja, auch, er mag auch schnelle Belege. Spielt ja auch immer viel auf Hartplatz. Hat da auch immer sehr gute Ergebnisse. Und ja, mein Spiel ist dann auch, kommt ihm auch, glaube ich, dann sehr entgegen. Weil ich auch immer sehr flach spiele. Er kann das Tempo sehr gut mitnehmen. Ja, und dann ist man schon mit so ein bisschen, mit einem Vorgefühl ins Match gegangen. Ich hatte dann einen wackeligen Start direkt mit einem schlechten Aufschlagspiel eröffnet, direkt Break bekommen. Ja, dann ist der erste Satz direkt relativ schnell weggelaufen, glaube 1-6 war es. Und war dann auch schon Break hinten im zweiten. Und ja, da habe ich mich eigentlich schon verheimfahrt gesehen oder ja, schon eigentlich nur noch im Doppel drin.
Wie so viele Spieler, die danach im Interview sagen, ich habe gefühlt schon den Flug gebucht, ne? Oder den Zug
Ja,
gebucht
also
oder den Tank gefüllt.
Ich war überhaupt nicht im Match und ja, dann ist es irgendwie passiert. Hatte er, glaube ich, ein nicht so gutes Aufschlagspiel, wo er mir, einfach zwei, drei Punkte mal so gegeben hat. Und dann habe ich ja auch ein bisschen Glück gehabt, habe direkt die Chance genutzt. Und dann auf einmal habe ich auch besser aufgeschlagen, was auf Teppich natürlich immer hilft. Und dann habe ich mich eigentlich so ein bisschen auch im Tiebreak gerettet, war auch noch, meine Aufschlagspiele waren immer noch deutlich enger als seine. Und ja, dann im Tiebreak fing es an, ein bisschen besser zu werden, auch spielerisch. Auf einmal habe ich dann auch das erste Mal wirklich das Gefühl gehabt, ich komme auch besser in die Returns rein. Und ja, dann war es trotzdem natürlich immer noch ein enger Tiebreak, habe auch einen Matchball abgewehrt. Auch mit ein bisschen Glück, hatte davor Pech. Ich glaube, bei 5 beide hat er einen Netzroller-Winner gespielt zum Matchball. Dann hatte ich bei Matchball gegen mich, habe ich schon den ersten Aufschlag verschlagen, musste über den zweiten, wo ich auch schon den Gedanken hatte, jetzt ist es vorbei. Und dann ist aber im Ballwurf ist ein Ball vom Nebenplatz reingerollt, wo ich nochmal eine Wiederholung für den ersten Aufschlag bekommen habe.
Crazy.
Ja, und dann habe ich glaube ich zwei Asse geschlagen und dann den Satz gewonnen, ja. Und dann auf einmal habe ich deutlich besser gespielt auch, habe mich deutlich wohler gefühlt und ein bisschen Selbstvertrauen bekommen. Und ja, dann habe ich noch mal ein gutes Break gemacht. Ich habe auch gemerkt, dass er ein bisschen schlechter spielt, sich nicht mehr ganz so wohl fühlt. Er hat auch mal angefangen, dann mal ein paar leichtere Fehler zu machen, die er vorher auch generell in den vorherigen Matches hatte ich das Gefühl, die macht er einfach so nicht. Er gibt mir relativ wenig, auch an
Ich
leichten
wollte gerade
Fehlern.
sagen, ich wollte gerade sagen, Wally Massur, ein leichter Fehler, das sind fast schon Fake
Ja,
News, ne?
das ist auch, ja, man,
Grüße gehen raus. Der hört auch immer fleißig mit.
ja, also, wie gesagt, ich habe mich immer extrem unwohl gefühlt, weil er halt selber halt alles gut spielt und wirklich hat das Gefühl, er kann mich gut lesen, er macht wenig Fehler. Und ja, das war so eigentlich so der einzige Satz, wo ich dann das Gefühl hatte, boah, der ist ein bisschen anfällig einfach. Und ja, dann so habe ich dann halt den dritten Satz auch gewonnen mit einem Break, habe gut ausserviert. Und ja, das war auf jeden Fall so ein kleiner Befreiungsschlag und hat mir auf jeden Fall für das Turnier eine Menge Selbstvertrauen gegeben, auch für die weiteren Matches dann.
Merkt man auch jetzt so aus deinen Erzählungen auch noch, wie präsent das noch immer ist, auch so Punkt für Punkt. Hast du dann auch im Finale einen Franzosen geschlagen, Huang, wenn ich ihn richtig ausspreche, der ja auch vielversprechend ist,
Ja.
guter Spieler. Bist du so jemand, also zum Beispiel Alexander Zverev nenne ich immer den krassesten Selbstvertrauensspieler in den Top 20. Wenn es bei ihm passt, dann geht die Brust raus und so weiter. Die Vorhand, die sonst schwächer ist, die schwingt dann durch und so weiter. Bist du jemand, der aus so ein bisschen Selbstvertrauen dann direkt sehr, sehr viel machen kann, aber auch in die andere Richtung so ein bisschen schwankt? Weil ich habe jetzt rausgehört aus diesen langen Erzählungen, wo du auch schon 3, 4 Mal gesagt hast, da habe ich eigentlich schon wieder gedacht, dass es wieder vorbei ist. Also schwankst du so in beide Richtungen immer relativ extrem. Selbstvertrauen, aber auch negative Gedanken.
Ja, das ist auf jeden Fall ein großes Thema bei mir, was Selbstvertrauen angeht. Also ich habe auch so über meine ganze Karriere bisher ist immer oft das Ding, dass halt mir, ich habe oft sehr gute Leute geschlagen schon, hab bewiesen, glaube ich, dass ich extrem gut spielen kann.
Yes. Ich mach mal gerade hier, um das zu unterstreichen. Ich habe mir ein bisschen was rausgeschrieben. Nikolaj Basilashvili geschlagen, Hugo Herbert geschlagen, Martin Kliesan geschlagen, Maxime Cressy auch schon geschlagen. Nur
Ja.
mal um ein paar Namen zu nennen.
Ja, also wie gesagt, wenn's gut läuft, kann ich wirklich sehr gut spielen, das weiß ich auch. Aber ja, ich habe manchmal das Problem halt, ja, dieses Selbstvertrauen zu generieren. Ist manchmal auch immer, ja, oft was ein bisschen negativ ist oft erfolgsgebunden halt bei mir, dass ich halt erst irgendwie so einfach so zählbare Erfolge brauche, um Selbstvertrauen aufzubauen. Und
Was sind für dich zählbare Erfolge?
ja, einfach eine Runde, irgendwie Runden gewinnen, Runden weiterkommen, egal ob ich jetzt gegen einen vermeintlich schlechteren gewinne oder ob ich verdient gewinne oder unverdient gewinne, das ist dann in der Regel irrelevant. Also ich kann teilweise irgendwie gegen drei Qualifikanten hintereinander bis ins Halbfinale kommen, die, wo ich jetzt nicht so, gar nicht so eine krasse Leistung gebracht habe, mich eher schwer getan habe sogar, und dann stehe ich auf einmal im Halbfinale und dann auf einmal fühle ich mich deutlich wohler, einfach weil ich im Halbfinale stehe, schon. Und stattdessen kann ich dann aber zum Beispiel bei einem anderen Turnier zwei gute Matches machen und verliere zweite Runde und habe das Gefühl, ja, das hat mir jetzt nicht so was gegeben.
Also
Und kann
sehr,
dann,
sehr, sehr, sehr rundenorientiert. Das gibt dir, okay, verstehe.
das ist auf jeden Fall, da arbeite ich auch daran, dass ich da, dass ich das ja mit der Zeit ja abbaue,
Wie kann man, wie kann man daran arbeiten?
ich arbeite jetzt seit knapp zwei, ziemlich genau 2 Jahren jetzt mit einem Sportpsychologen auch zusammen.
Cool.
Und ja, mit dem habe ich eine sehr, sehr intensive Zusammenarbeit, sprechen eigentlich täglich, fahren auch gemeinsam zu Turnieren und ja, ist auch, arbeite an privaten Dingen, an sportlichen Dingen, alles, was halt mein Tennis betrifft oder mein Tennis betreffen kann. Und ja, so der Hauptpunkt ist, wie gesagt, auch halt Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen aufbauen.
Klingt gut. Um auch nochmal, wenn wir gerade über dein Team reden, zu sprechen, die Tennis-Freaks werden es natürlich wissen. Du bist in der Trainingsgruppe mit Mats Morain, mit Oskar Otte. Ich habe heute auch nochmal mit Oskar Otte gesprochen. Da ist auch noch Adrian Oetzbach dabei. Und trainierst wirst du schon seit längerem natürlich vom Vater von Mats Morain. Das ist korrekt,
Vom
richtig?
Onkel.
Vom Onkel, Entschuldigung. Ich verwechsel
Beide.
beide, ja, aber ich verwechsel das jedes Mal. Ich habe den Fehler schon locker zwei, dreimal gemacht, obwohl
Ja,
ich es eigentlich
Peter
weiß.
ist der Onkel.
Ja, genau. Genau. Wo trainiert ihr aktuell?
Ja, immer in Mülheim. Mülheim an
Immer in
der
Mülheim.
Ruhr. Ja, das ist die Base von uns. Ist ungefähr 10 bis 15 Minuten von mir zu Hause entfernt. Ich wohne hier in Essen. Ist direkt nebendran. Und ja, da bin ich jetzt, glaube ich, seitdem ich, also eigentlich jetzt 10 Jahre, fast 11 jetzt, 10,5 Jahre, seitdem ich, glaube ich, 15 bin.
Hast du da heute auch trainiert? Aktuell?
Ja, ich bin jetzt die ganze Woche da.
Mit wem hast du heute trainiert?
Heute habe ich gespielt, hat man da der Sohn von Peter, der Oskar Morain, auch guter Spieler, der jetzt ein bisschen Verletzungspech hatte, aber auch schon eine gute Leistung gebracht hat. Der ist auch eigentlich top, richtig guter ATP-Spieler. Dann Mats und Oskar waren da und ja, Peter.
Sehr gut. Ich habe schon ein bisschen vorweggenommen. Ich hatte heute Kontakt mit Oskar, den ich natürlich von den ATP-Turnieren kenne, der auch schon zweimal hier im Podcast zu Gast war. Ich soll ausrichten, seinem Knie geht's ein bisschen besser. Bin
Ja.
aktuell wieder auf dem Platz und am Aufbauen mit neuem Athletiktrainer. Hoffe, Mitte April wieder ein Turnier spielen zu können. Also vorsichtig positive News von ihm. Und ich hab's mir natürlich auch nicht nehmen lassen. Ihn zu fragen nach einer Sprachnachricht für dich. Und die hören wir uns jetzt doch mal alle gemeinsam zusammen an.
Hallo Matzi, Espenlaub. Hier ist Oskar O. Ich wünsche dir gleich ganz viel Spaß beim Podcast. Ich denke an dich wie immer. Wir sehen uns ja eh jeden Tag beim Training. Und ich hoffe, du hast gleich eine mega coole Zeit. Und bitte vergiss niemals, ein Daniel schweigt und genießt. In dem Sinne, tschüssi!
Jetzt muss ich da natürlich, wie das die HörerInnen von mir gewohnt sind, investigativ nachgehen. Fangen wir mal mit dem letzten Halbsatz an. Darfst du darüber reden, was das zu bedeuten hat?
Es ist nur, es ist Schwachsinn eigentlich, es ist nur irgendwelche TikToks und Instagram-Videos.
Verstehe. Schwachsinn von Oscar, das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Ja, es ist, da kommt sehr viel vor in der Gruppe.
Also habt ihr so Insider wegen Insta-Reels und TikToks, ne?
Ja, haben glaube ich 80 Gruppen oder so über Snapchat, Insta, WhatsApp, alles, wo wir sehr viel reinschicken, sehr viel schreiben. Und ja, da ist immer eine Menge Schwachsinn auch dabei, der aber sehr unterhaltsam ist oft.
wenn ich jetzt so recht überlege, die haben wir auf unserem Amateurniveau in meiner Tischtennismannschaft oder Fußballmannschaft auch.
Ja, das ist überall gleich, glaube ich.
Ja, ich glaube auch, dass da ist egal, wie gut man die Vorhand schwingt. Aber ich habe auch schon Profispieler erlebt, die gesagt haben, dass sie tatsächlich ihre Screenzeit auf Instagram etc. regulieren, damit sie da nicht die Kontrolle verlieren. Bist du viel am Handy? Hast du das gut im Griff? Ist das ein Problem? Wie würdest du es für dich beschreiben?
Ja, ich bin auch viel am Handy, auch ein bisschen zu viel. Ich versuche das aber auch zu regulieren. Ich habe mir auch so ein Limit gesetzt bei Instagram, was ich aber viel zu oft einfach ignoriere und wegklicke. Ich habe mir zum Beispiel nicht TikTok gemacht, auch noch zusätzlich. Das habe ich nicht, weil das
Ich auch nicht. Das ist
nee,
schon, wir sind aber auch, du bist 25, ich bin 33, wir sind schon auch fast zu alt für TikTok.
Ja, weil zum Beispiel der Mats hat das auch und der ist ja noch mal älter als ich und der liebt das auch dann, aber ich habe das Gefühl so, also Instagram, also die Reels und TikTok ist ja eh schon das Gleiche. Und wenn ich dann beides hätte, das wäre dann noch mal doppelt so schlimm. Und wenn mir auf dem einen langweilig wird, gehe ich zu dem anderen rüber. Und ja, dann multipliziert sich das nur noch. Also ich bin schon eh zu viel auf Instagram, deshalb.
Verstehe ich. Jetzt aber auch nochmal Spaß beiseite. Natürlich vielen Dank an Oskar, dass er den Spaß mitgemacht hat, eine kurze Message reingeschrieben hat. Oskar hat natürlich jetzt schon auch noch in seinen späten 20ern ja große Erfolge gefeiert auf der ATP-Tour, bis dann das Knie leider nicht mehr mitgemacht hat. Jetzt kämpft er wieder am Comeback. Wie wichtig ist er für dich? Wie ist euer Verhältnis? Gib das doch mal ein bisschen wieder.
Ja, ich kenne den Oscar jetzt, seitdem ich glaube ich 18 bin, haben wir uns erstmal kennengelernt auf dem Future and Cast. Kurz darauf ist er dann auch zu uns in die Trainingsgruppe gekommen, ich glaube ein paar Monate später. Und ja, seitdem haben wir uns immer besser kennengelernt und mittlerweile ist er einer meiner besten Freunde, auch meine engsten Freunde, so wie alle anderen auch in der Trainingsgruppe, der Oskar, Mats, Adrian und ja, verbringen extrem viel Zeit miteinander, auch privat. Ja, hat mich zum Junggesellenabschied eingeladen und so weiter, haben wirklich alles miteinander gemacht schon. Und ja, ist natürlich extrem, extrem wichtige Person in meinem Leben.
Ich kann mir vorstellen, dass das kein langweiliger Junggesellenabschied war.
Nee, also hatten viel Spaß.
Jetzt
Aber
werden mich viele hassen, aber da werde ich jetzt nicht weiter nachfragen. Das ist privat.
nee, da redet man noch nicht drüber.
Ja, zu Recht. Da siehst du, für den einen oder anderen, ich habe Manieren. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen, ich meine, das müssten dann ja dann so 7, 8 Jahre sein, die du ihn kennst. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wie war das, als er so leistungstechnisch explodiert ist? War das gut für die Trainingsgruppe, dass andere gesehen haben, so, wow, da geht was? Oder ist dann auch Neid dabei? Oder wie verändert sich das Verhältnis? Wie war das?
Überhaupt, also das Verhältnis hat sich überhaupt nicht verändert. Also wir sind generell, glaube ich, bei uns eine relativ bodenständige Gruppe, die sich auch wo auch nicht so viel nicht so viel Blätter vor den Mund genommen werden. Wenn da mal irgendeiner auch nur einen Anschein vom Höhenflug hat, dann wird da mal sehr schnell mit ein paar Sprüchen gekontert und da werden ein paar Späße gemacht und ja, da wird immer wieder viel geneckt und all das, aber alles natürlich auf einer freundschaftlichen Basis. Und ja, ich glaube, so schaffen wir es immer, uns gegenseitig auf dem Boden zu halten. Das Wichtigste, die Freundschaft im Vordergrund zu halten. Und ja, aber was in der Zeit, wo Oscar gut gespielt hat, hatten auch ja alle anderen relativ gute Erfolge. Ich glaube, in der Zeit hatte ich auch meine Phase, wo ich mein Career High hatte, habe erste Mal Challenger Halbfinale gespielt, wo ich auch die guten Ergebnisse gemacht habe. Auch die
Da kann ich gerade mal einhaken, um das auch den Hörern ein bisschen näher zu bringen. Zwischen Juni 21 und Mai 22 bist du 234 Plätze geklettert auf Rang 343. Die Spieler, die du geschlagen hast, unter anderem habe ich aufgezählt. Du hattest auch mal gegen den ganz jungen Carlos Alcaraz Anfang 2020 spielen dürfen. Du hast 2019 in Wetzlar auf Asche gewonnen. Du hast in Gaiba in Italien auf Rasen gewonnen, 2021. Du hast in Frankreich auf Teppich gewonnen, 2022. Den Ort kann ich nicht aussprechen.
Das war
Und
gemein.
ah, das ist ja einfacher. Gut, wenn man es hier schriftlich vor sich hat und noch nicht da war, dann klingt das, sieht es schwieriger aus, obwohl ich 6 Jahre Französisch hatte. Ja, gut. Aber jedenfalls lief das ganz gut. Wenn man dann aber auch mal die andere Seite sieht, du hast jetzt vor dem Future-Turnier, vor dem Future-Sieg, nicht ganz so krasse Ergebnisse gehabt, jetzt auch letzte Woche verloren. 2023 hast du Laurent Locoli besiegt in Koblenz und danach Oberharing noch Halbfinale gespielt und dann 11 Niederlagen in Folge gespielt.
Ich
Später
glaube, es
dann,
waren sogar mehr.
gut, dann habe ich zu deinem Vorteil gezählt. Ich bin auch nicht so gut in Mathe. Und
Nee,
später
muss
dann,
ehrlich sein.
ja, alles gut, das ist eine sehr gute Eigenschaft. Und später dann aber wieder auch bei Future-Turnieren Halbfinale gespielt, eins gewonnen sogar und nochmal ein Finale gespielt. Also so ziemliche Achterbahnfahrt, was du ja auch schon ein bisschen so erklärt hast, wahrscheinlich mit diesem Selbstvertrauen. Lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt nach dem Future-Sieg Ende März 2024, wo siehst du selbst den Tennisspieler Mats Rosenkranz von seiner Leistungsstärke?
Ich sehe mich nach wie vor, mein Tennis ist oft an meinen Kopf gebunden. Das sagen mir auch immer sehr viele, all meine Trainer, mein Psychologe. Wenn mein Kopf stimmt, dann kommen auch die Leistungen auf dem Tennisplatz automatisch, weil das wissen auch, glaube ich, alle Tennisspieler, das ist so, oder alle Leistungssportler. Ich meine, bist ja jetzt nicht nur, weil du 11-mal in Folge verlierst, hast du jetzt nicht das Tennisspielen verlernt oder so. Es ist ja einfach irgendeine Blockade in deinem Kopf irgendwann auch. Und ja, es geht eigentlich darum, dass du einfach immer weiterarbeitest mit dem richtigen Mindset und irgendwo auch dann versuchst, ein bisschen Abstand zu gewinnen zu den Ergebnissen, vor allem zu den schlechten Ergebnissen und einfach weiter den richtigen Weg gehst und darauf vertraust, dass die Ergebnisse kommen werden, egal ob früher oder später. Und ja, das ist auf jeden Fall was, was ich auf die harte Tour lernen musste, vor allem letztes Jahr. Und ja, auch das immer noch weiter verinnerlichen muss, weil es ist ja die eine Sache, ob das auch einfach nur auf der logischen Ebene, wenn dir es jemand sagt, einfach nur verstehst oder ob du es auch wirklich verinnerlichst und das auch so lebst.
Voll. Ich stelle mir das richtig schwer vor, das sozusagen losgelöst von den Ergebnissen zu sehen. Zum einen,
Ist es auch.
nach dem, was du mir vorhin auch erzählt hast, dass du ja eigentlich für das Selbstvertrauen diese Runden brauchst, egal ob du gegen einen Qualifikanten spielst oder gegen die Nummer 150 der Welt einen Sieg erringst. Für mich ist es schon schwer ich habe früher versucht, halbprofessionell Tischtennis zu spielen. Und jetzt spiele ich ganz weit unten, weil ich meinen Verein wieder aufgebaut habe. Aber egal, bei mir ist auch ähnlich. Egal, ob ich in der Kreisliga Spiele gewinne oder bei den hessischen Meisterschaften, jeder Sieg, da wird die Brust breiter, ne? Deswegen,
Ja, auf jeden Fall.
was machst du, um das losgelöst davon zu sehen?
Ja, auch mal einfach lernen, Dankbarkeit zu lernen, auch vor allem für das Leben abseits vom Tennis. Das gibt's ja auch noch. Das vergisst man oft dann, vor allem wenn man so tief in dieser Bubble ist, in dieser Profisport-Bubble, das wird ja quasi dann zu deinem Leben, das nimmt dein Leben ein. Was ja auch auf der einen Seite notwendig ist, aber auf der anderen Seite musst du auch mal ja auch lernen, dass es noch ein Leben abseits vom Tennis gibt, abseits vom Profisport generell. Und das muss man einfach, da muss man auch mal lernen, ein bisschen Abstand zu gewinnen, dankbar zu sein für alles, was man drumherum hat. Und ich glaube, dann fällt einem auch einfach das Glücklichsein wieder einfacher. Man lacht mehr einfach und ja, dann kommt, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Faktor auch einfach fürs Wohlempfinden auf dem Platz. Dann steht man mit dem Lachen auf dem Platz, steht lockerer auf dem Platz und dann automatisch spielt man, glaube ich, auch besser.
Ja, Mats, du merkst, wir reflektieren so ein bisschen, das tut sicherlich auch immer gut. Man merkt auch, dass du nachdenklich bist bei diesen Themen und dass du dich da selbst reflektierst und auf einem guten Weg, zu sein scheinst. Bist du generell eigentlich, sportbegeistert? Wir nehmen ja an einem Mittwochabend auf, die deutsche Fußballnationalmannschaft spielt gleich, ihr zweites Freundschaftsspiel in wenigen Tagen gegen Niederlande. Bist du sportbegeistert? Verfolgst du viel Fußball oder hast du ganz andere Interessen?
Nee, ich guck extrem viel Fußball, jetzt seit 2 Jahren wieder. Hat auch, glaube ich, dadurch angefangen, dass wir auch in der Gruppe Football Manager angefangen haben, die Kickbase.
Wie auch jede Amateurmannschaft, wir auch.
Ja, wir haben eine gruppeninterne Kickbase-Gruppe,
Ja,
also eine
nice.
vereinsinterne Kickbase-Gruppe, spielen da auch sehr viel. Ich bin da, glaube ich, wenn man die anderen fragen würde, auch mit der größte Suchti.
Was für Ausmaße hat das?
Also
Hier
ich gucke, ich
im
versuche,
Advantage Podcast kannst du ehrlich sein.
also ich hör mir sogar den Kickbase Podcast an. Ich
Nice.
versuche wirklich jedes einzelne, also erste Bundesliga versuche ich jedes Spiel zu gucken, Freitag bis Sonntag. Ich gucke auch alle Champions League Spiele. Und ja, macht auf jeden Fall eine Menge Spaß. Ansonsten Tennis gucke ich live eigentlich fast gar nicht. Gucke mir oft eigentlich immer nur die Highlights an von den größeren Turnieren.
Weil du Abstand brauchst oder weil dir Tennis zu lange dauert? Weil das machen ja, das ist ja auch immer viel die Vorurteile gegenüber, oder nicht die Vorurteile, sondern was ja der Markt sagt, dass junge Menschen keine Zeit und vor allem keine Lust und auch keine Aufmerksamkeitsspanne mehr haben, Best of Five zu verfolgen. Und so ähnlich wie in der NBA. Ich bin zum Beispiel ein großer NBA-Fan, aber die Spiele sind ja nachts. Ich gucke mir dann halt auch immer nur teilweise nur diese 45 Sekunden Videos an mit den drei geilsten Spielzügen, wo du denkst, was für ein Hammer Spiel, aber das war dann teilweise ultra langweilig.
Ja, ich würde sagen, es ist eigentlich eher, um Abstand zu gewinnen.
Ja, okay.
Ich meine, ich beschäftige mich sowieso den ganzen Tag mit Tennis, dann setze ich mich abends sich noch vor den Fernseher und guck mir 2 Matches an. Ja, ansonsten ab und zu spiele ich ein bisschen Golf noch selber. Hab da
Handicap?
auch. Ich habe seitdem ich 13 bin, Handicap 36 und habe seitdem nie wieder irgendwie ein Turnier gespielt. Bin eine zählbare Runde gegangen. Ich spiele auch jetzt nicht so viel, aber ab und zu, wenn ich mal Bock habe, vor allem im Sommer, bin auch dann so ein Schönwetterspieler, gehe ich mal ganz gerne. Und ja, ab und zu habe ich so Phasen, wo ich so verschiedene Sportarten mal gucke. Ab und zu gucke ich gerne mal Eishockey. Ab und zu auch mal Basketball. Ja, aber größtenteils eigentlich Fußball.
Und wie gut läuft's diese Saison bei Kickbase?
Ja, es sieht dann noch aus, dass ich die zweite Saison in Folge gewinnen werde.
Wow. Da musst du vielleicht andere Konkurrenz mal suchen.
Bin ich, ich bin, ich bin auf der Suche, ja.
Okay, also, wenn hier ambitionierte Kickbase-Manager sind, probiert's doch einfach mal in den DMs bei Mats Rosenkranz. Ihr findet ihn unter seinem Namen bei Instagram. Aber seid lieb,
Schickt einen
ja.
Einladungslink.
Seid lieb, macht's nicht wie die Wetter, und schreibt keine Hassnachrichten. Wenn ihr schreibt, schreibt lieb und dann beim nächsten Mal, Mats, wenn du zu Gast bist, gucken wir mal, was du noch so alles für Ligen dominierst, für neue Ligen.
Ja.
Und jetzt wird bestimmt auch der ein oder andere Spruch kommen dann privat, wenn deine Mitstreiter den Podcast hören.
Ja, die wissen, dass die mir das Wasser nicht reichen können, vor allem diese Saison nicht.
Es ist unfassbar, wie viel Selbstbewusstsein du über Kickbase redest im Vergleich
Ja, das ist
Profi-Tennis.
krank, weil es halt auch, da bin ich halt Erster, da kann man von ist leicht von oben herabzureden.
Entschuldigung. Geil. Das war eine der schönsten Sachen, die ich bisher in dem schönsten und ehrlichsten Sachen in diesem Podcast. Ja, da sieht man mal, was Selbstvertrauen ausmacht. Aber du musst dich natürlich mit deinem Tennis auch nicht verstecken. Und ich hoffe, dass du das mit dem Selbstvertrauen so rundenabhängig noch verbessern kannst, weil das würde dir sicher gut zu Gesicht stehen. Mats, du bist mir aufgefallen das erste Mal während Corona, nicht weil du dich daneben benommen hast, sondern weil du natürlich bei dieser Turnierseries mitgespielt hast, die damals der DTB kreiert hast und auch natürlich gut mitgespielt hast. Ich habe dich aber wenig als Jugendspieler verfolgt. Wie gut warst du eigentlich und wann war dir klar, dass du Tennisprofi werden willst?
Ich würde sagen, als Jugendspieler war ich jetzt nicht außerordentlich gut. Also ich glaube, ich habe mir natürlich früher war man da noch auch extrem drin, hat das natürlich alles sehr wichtig gesehen im Vergleich zu, wo man jetzt steht, wenn man älter ist, ist das eigentlich schon ziemlich egal, ob man jetzt mit 12 Jahren Nummer 20 in seinem Jahrgang ist, Nummer 100 oder Nummer 1, glaube ich. Ich war, glaube ich, damals immer so um die 20, 30, 15 in meinem Jahrgang. Nie wirklich besser. Und ja, viele von denen, die damals deutlich besser waren, gegen die ich chancenlos war, die spielen heute gar nicht mehr, die haben aufgehört oder spielen nicht da, wo man es vermutet hätte. Also da kann sich auch noch mal in der Transition zum Herrentennis eine ganze Menge ändern. Hab trotzdem sehr viele Turniere gespielt, viele Jugendturniere international. So ITF Juniors habe ich, glaube ich, nur 2 Turniere gespielt oder 3 Turniere. Auch jetzt nicht erwähnenswert. Und ja, lag aber auch daran, dass ich halt dann, als ich zu Peter gegangen bin, dass nicht wirklich der Ansatz da war, in der Trainingsgruppe auf diese Jugendturniere zu gehen, sondern ja, so schnell wie möglich in den Herrenbereich zu kommen. Ich habe viel dann ja lokale Turniere gespielt, in der offenen Klasse oder U21, um ja schon mal in den Herrensport reinzukommen. Und bin dann auch mit 16, 17 auf die Future Tour gegangen schon. Und ja.
Warst du da überfordert in dem Alter, Herrenturniere zu spielen? Also so vom Mindset auch und von der ganzen Organisation. Ich meine, das sind ja dann gestandene Männer, die um Preisgeld kämpfen, um teilweise das Überleben natürlich auch auf dem Niveau, das finanzielle Überleben auch.
Ja, also die großen Turniere habe ich natürlich nicht gespielt. Ich habe dann oft so A7 oder vielleicht mal A6er Turniere gespielt, sogar auch LK-Turniere und so. Da waren jetzt nicht die Leute da, die wirklich dafür gespielt haben, für das Preisgeld, um sich davon zu finanzieren. Und das waren dann auch teilweise ambitionierte Hobbyspieler, die ja immer noch gut genug für mich waren, da als 15-, 16-Jährigen. Aber ja, es ist trotzdem einfach ein anderer Sport, einfach weil eine andere Physis da ist schon.
Ja.
Und ja, das hat mir auf jeden Fall, glaube ich, auch geholfen. Und ja.
Spannend, was du gesagt hast über die Wichtigkeit oder Unwichtigkeit der Jugendturniere oder wie wichtig man das selbst nimmt und dann später als Herrenspieler merkt, dass das eigentlich ja, Entschuldigung den Ausdruck, aber dann doch irgendwie scheißegal ist, wie man mit 13 gestanden hat. Weil ähnlich, ich weiß nicht, ob du das kennst, von der UTS, von diesem Showwettkampf. Die machen immer, wenn sie an einem Standort ein Turnier machen, machen die ein YouTube-Format, wo sie drei, vier Profispieler so an einen runden Tisch zum Essen setzen, ohne Moderator. Die essen dann
Ja.
zusammen und babbeln einfach, reden einfach zusammen eine Dreiviertelstunde. Und jetzt in der neuesten Folge von Oslo sitzen Casper Ruud zusammen, Dominic Thiem und Alex de Minaur. Habe ich mir letzte Woche reingezogen, kann ich nur empfehlen. Ist kostenlos auf YouTube, wenn ihr UTS eingibt, das ist eines der neuesten Videos. Und die haben auch gesagt, wenn sie jetzt manchmal bei den Grand Slam-Turnieren sind und Jugendspieler sehen, würden sie gerne zu den Jugendspielern sehen und sagen, hey, Leute, entspannt euch. Es ist nicht so wichtig. Also ordnet das richtig ein, ne? Es ist 5, 6 Jahre später ganz anders. Aber natürlich ist es in dem Moment irgendwie das Wichtigste für dich, weil das als Jugendlicher, du investierst so viel und das ist dann dein Leben, ne? Es ist bei jedem so gewesen.
Ja, ich meine, du bist ja auch, also wenn du dann schon 15, 16, 17 bist und da bei den größeren Turnieren vor allem spielst, dann hast du ja auch schon den Gedanken, dass du Profi-Tennisspieler werden willst. Und wenn du diesen Profi-Gedanken hast, dann ist immer das nächste Spiel das Wichtigste natürlich. Da denkst du nicht daran, wie es in 3 Jahren ausschaut oder so, sondern dann zählt das nächste Match einfach. Aber ja, man ist dann, geht natürlich als Jugendlicher oder als Kind dann auch immer noch mit einer anderen Haltung, mit einem anderen Verhalten auf dem Platz als als gestandener Mann dann natürlich, ne?
Voll. Wie hast du dir in deinen Anfangsjahren auf der Herrentour das Profitennis finanziert und wie finanzierst du dir das heute? Ist ja mit kein Geheimnis mit den Reisen, mit allem drum und dran, was man so braucht als Tennisprofi in Relation zu dem Preisgeld auf dem Niveau, alles andere als einfach.
Ja, ich habe einfach das große Glück, dass meine Eltern mich da unterstützen und da auch Lust weiter dran haben, an mich glauben und Bock haben, mein Tennis zu unterstützen, wofür ich auch sehr dankbar bin. Und ja, richtige Sponsoren hatte ich noch nie wirklich. Hatte mal ein Jahr, hatte ich mal einen externen Sponsor, der ein bisschen was dazugegeben hat. Aber ansonsten hat das eigentlich haben das immer meine Eltern gemacht und ja. Ansonsten habe ich dann natürlich mein Preisgeld benutzt und auch das Geld von den Medienspielen, die ich gespielt habe.
Ja, Liga, du spielst, wir haben
Ja.
ja schon drüber geredet, zweite Bundesliga. Hast auch für dieses Jahr wieder für ein paar Termine zugesagt, ne? Steht das für dich eigentlich schon fest, wie oft du genau spielen wirst, oder wirst du immer so 1, 2 Wochen vorher angerufen? Wie funktioniert das?
Nee, also die Anzahl der Einsätze oder die Mindesteinsätze habe ich schon haben wir fest zugesagt, haben wir uns verständigt. Ich glaube, ich habe gesagt, dass ich mindestens 4 Spiele machen möchte. Wenn es passt, auch mehr. Und ja, welche dann es werden, das wird dann festgelegt, wenn der Spielplan rauskommt.
Yes.
Dann checke ich das ab mit den Turnieren, welche Turniere ich spielen möchte, wo es vielleicht passt, dann für mich mal einen Doppelspieltag einzubauen oder auch nur einen normalen Spieltag einzubauen und dann arrangieren wir das so dann.
Wenn deine Eltern dich so positiv supporten und auch finanziell unterstützen, sind die so, dass die praktisch dir das ermöglichen finanziell und halten sich ansonsten weitestgehend raus? Wie ist denn so dieses Verhältnis, wenn man mal weggeht von dem Eltern-Kind-Verhältnis, dann im Profi-Tennis das zu machen? Also feedbacken die dich, lassen dich komplett in Ruhe? Wie kann ich mir das vorstellen? Also jetzt nur, was Tennis angeht.
Ja, also mein Vater hat früher selber auch gespielt ein bisschen und hat auch viel, als Kind sehr viel mit mir trainiert. Ja, und da hat sich halt so ein natürlich so ein Tenniselternverhältnis aufgebaut, was oft schwierig war. Da ist nicht immer alles glatt gelaufen. Ich war jetzt auch, würde ich sagen, nicht immer das einfachste Kind. Hatte immer eine große Klappe auch, wusste immer alles besser natürlich, was nicht immer förderlich war. Und ja,
Also,
aber
weißt du, was
mit
verrückt ist? Du, jetzt wo du das so sagst, und wir kennen uns ja nicht, Oskar hat dich komplett konträr beschrieben jetzt im Erwachsenenalter. Er hat mir heute geschrieben, dass du eher ein ruhiger Zeitgenosse und total angenehm bist.
Ja, das
Zum
hat sich
Thema große Klappe und so.
viel, viel geändert, als ich dann zu Peter gegangen bin. Es ist dann auch natürlich, weil ich da so viel Zeit verbracht habe und ist da auch ein sehr familiäres Verhältnis entstanden, auch zu der ganzen Familie.
Sagen
Und
übrigens alle, die da trainieren, habe ich noch nie was anderes gehört.
Und ja, da habe ich natürlich auch sehr viel mitgenommen, auch viele andere Eindrücke als von zu Hause. Und ja, habe mich auch da dann in die Richtung ein bisschen entwickelt. Und ja, mittlerweile halten mich meine Eltern auf jeden Fall deutlich mehr auch raus, was auch, glaube ich, für meine persönliche Entwicklung auch sehr gut ist. Was am früher wahrscheinlich auch mich ein bisschen gehindert hat, weil ja immer sehr viel Konflikte da waren. Aber ja, ist halt generell für die ganze Familie oft ist, glaube ich, in sehr vielen Tennisfamilien, glaube ich, ein großes Problem. Das ist immer so ein Entwicklungsprozess, wo die Eltern es gut meinen, und dann nicht immer die richtigen Entscheidungen auch treffen, natürlich, sind ja auch alles Menschen. Und ja, dann da muss man aber halt auch viel reden einfach und ja, immer sich immer an einen Tisch setzen und das alles ausdiskutieren. Und ja, das ist auf jeden Fall in den letzten Jahren deutlich besser geworden. Und ja, trotzdem, ich hatte natürlich nie ein schlechtes Verhältnis zu meinen Eltern oder so, deswegen.
Schön zu hören, dass sich das ganz gut eingependelt zu haben scheint. Und ist ja auch kein Geheimnis, dass das, also du bist ja bei Gott nicht der Einzige, der da mit seinen Eltern dann, du hast es ja auch sehr gut beschrieben, irgendwie Probleme hatte. Das ist halt einfach in Einzelsportarten, die so verdammt teuer sind und wo die Erwartungen dann auch so hoch sind und so alles andere als leicht. Hat sich das oder hemmt dich das teilweise noch, dass du finanziert wirst und du willst das ja dann auch zurückgeben, oder ist das gar kein Thema? Ich weiß gar
Früher
nicht,
war es auf jeden Fall ein
wie mir das
Thema.
gehen würde, aber ja. Okay.
Früher war es auf jeden Fall ein Thema, würde ich sagen, weil man dann ja auch, wenn man älter ist, dann kommt man ja auch immer mehr selber mit Geld in Berührung,
Voll.
versteht mehr Dinge, versteht, wie viel Geld da fließt auch. Und das hat auf jeden Fall bei mir irgendwann auch mal ein bisschen so eher Druck aufgebaut, dass ich da gespürt habe, ich muss jetzt mal langsam liefern und muss da jetzt was zurückbringen. Aber ja, das ist nie, glaube ich, das Thema gewesen, was meine Eltern beschäftigt hat, dass ich irgendwas zurückgeben muss, was ich auch natürlich früher nicht verstanden habe. Sondern ich glaube, selbst wenn ich jetzt mein Leben lang auf Platz 400 bleibe und damit kein richtiges Geld verdiene, würden meine Eltern das trotzdem weitermachen. Solange sie wissen, dass mich das glücklich macht. Aber ja, es ist auf jeden Fall auch ein schwieriger Prozess für viele Leute, egal ob man jetzt von seinen Eltern unterstützt wird oder ob man externe Sponsoren hat. Ich glaube, der Druck ist immer da, dass wenn man abhängig ist, vor allem auf dem Future- und Challenger-Niveau von externen Geldern.
Voll. Hundertprozentige Zustimmung. Die StammhörerInnen wissen, das ist ja auch abendfüllendes Thema, Thema Finanzen, negative Dinge auf der Tour haben wir hier regelmäßig in dem Podcast. Ist auch wichtig, gehört zur Wahrheit dazu, unter welchen Bedingungen ihr spielen müsst, teilweise auf den Turnieren, und aber auch was ihr für einen finanziellen Druck habt und was natürlich auch für Probleme gibt, zum Beispiel Stichwort Matchfixing, das ich hier auch manchmal anspreche. Ich spreche es hier an der Stelle mal an, Mats, wenn du darüber sprechen möchtest, cool. Wenn nicht, skippen wir das einfach. Das ist wirklich hier auch immer das Credo mit Safe Space. Wenn das nicht gewollt ist, gar kein Thema. Ist es so, ich gehe es mal so an das Thema ran, man weiß es, man kennt das ja an der Szene, und wenn man weiß, hey, da ist jemand finanziert von zu Hause aus, dass man dann vielleicht nicht so empfänglich ist bei dem Thema und dann komplett in Ruhe gelassen wird bei dem Thema, oder kannst du von dir mit 25 behaupten, dass du auch schon so dubiose Angebote bekommen hast, seit du Profi-Tennis spielst, wie so viele Spieler in deiner Ranking-Position?
Das war der erste frei zugängliche Teil der neuen Folge. Die zweite Hälfte hört ihr exklusiv auf der Patreon-Seite www.patreon.com/advantagepodcast. Dort könnt ihr mit einem kleinen monatlichen Beitrag dafür sorgen, dass es diese langen, unabhängigen Interviews ohne Werbung regelmäßig gibt, und unterstützt zudem Yannicks unabhängige Arbeit als freier Journalist im Tennis-Doping- und Sportpolitikbereich.